Vielleicht ist euch schon aufgefallen, alle Jahre wieder kommt der Gerhard zum fünften Mal heute. Also ihr seid eine der wenigen Gemeinden, wo ich tatsächlich jedes Jahr hingehe. Normal mache ich das nicht, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Thomas war schnell und hat immer wieder eingeladen und da habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt weiter so. Also wirklich, es sind, glaube ich, 3 Gemeinden, wo ich das mache, von, keine Ahnung, ein paar hundert. Aber jedenfalls, genau, ich bin sehr gerne hier, immer wieder neu. Und wir haben heute ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Das heißt, liebt eure Feinde, Christenverfolgung heute. Und ich denke, ihr wisst, in den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums, da steht die sogenannte Bergpredigt. Und Jesus spricht damit seinen Jüngern über Reich Gottes Kultur. Mit anderen Worten, wie sollte sich ein Jünger Jesu verhalten oder wie sollte das normale Verhalten eines Jüngers Jesu im täglichen Leben mit all seinen Herausforderungen aussehen? Und wir alle wissen, die meisten Aussagen Jesus sind sehr herausfordernd. Als ich noch Pastor war, ich war ja 20 Jahre Pastor auch von einer freien Gemeinde, ganz ähnlich wie ihr hier, haben wir immer wieder Alpha-Kurse durchgeführt und ich war da eigentlich fast immer dabei. Manchmal haben wir 3 Alpha-Kurse im Jahr durchgeführt und wir haben unsere Gäste immer wieder ermutigt, lest doch selber in der Bibel. Ne, Alpha-Kurs wird ja viel über die Bibel berichtet und dann haben wir gesagt, lest doch selber drin. Und ein Ehepaar hat es sehr ernst genommen und die haben angefangen, im Neuen Testament zu lesen. Und was passiert? Nach kurzer Zeit sind sie bei der Bergpredigt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, sie kamen, es war Donnerstagabend, kamen auf mich zu, haben mich kurz begrüßt und haben gesagt, Gerhard, das ist ja unmöglich, was da steht. In der Bergpredigt, das kann ja kein Mensch umsetzen. Das ist viel zu schwer. Und dann stand ich etwas verdattert da, habe das kurze Stoßgebet gen Himmel geschickt und habe eine Antwort gekriegt. Habe gesagt, ja, das stimmt. Menschlich gesehen unmöglich. Aber durch die Hilfe vom Heiligen Geist können wir das wirklich umsetzen. Nicht von uns aus, aber mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist das möglich. Und das stelle ich voran, weil wenn wir jetzt heute über Feindesliebe sprechen, dann ist es ganz wichtig, dass uns das klar ist. Wir schaffen das nicht von uns aus. Wir brauchen da die Hilfe Gottes, die Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich lese jetzt den Bibeltext aus Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen, also nicht nur über den Guten, und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, also wie die größten Sünder? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie sollte sich ein Jünger Jesu seinen Feinden gegenüber verhalten? Und der Text sagt, Gott möchte, dass wir ihn und seine Liebe vollkommen widerspiegeln. Er, der regnen lässt über Gute und Böse und so weiter. Wie können wir das besser widerspiegeln, als wenn wir unsere Feinde lieben und für sie beten? So unterscheiden wir uns von der Welt um uns her. Wir sind Salz der Erde und Licht der Welt. Wenn wir nur die lieben, die uns Liebe erweisen, dann sind wir genauso wie die meisten Menschen. Das kann irgendwie jeder. Das ist das normale Verhalten in dieser Welt. Aber eben wir sind gerufen, vollkommen zu sein, einen Schritt weiter zu gehen, unsere Feinde zu lieben, indem wir Böses mit Gutem vergelten und Hass mit Liebe begegnen. Und eben wir können das, weil durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu realisieren. Ja, die Liebe Gottes ist eigentlich in uns, deswegen sind wir fähig. Nicht von uns aus, sondern durch den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in uns bewirkt. Das ist interessant, die erste Frucht des Geistes ist eben die Liebe. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass diese Aufzählung anführt von der Frucht des Geistes. Und wir wissen, Liebe, da gibt es im Griechischen verschiedene Wörter. Und hier steht das Wort Agape. Das ist die göttliche Liebe, die uneigennützige Liebe. Mit anderen Worten, ich liebe ja sogar dann, wenn ich selbst nichts davon habe. Jemand hat mal die Agape so definiert, das Wohl des anderen aktiv suchen. Und so, genau so mit dieser Liebe sollen wir unsere Feinde lieben. Es war interessant, als ich Student war, Theologie studiert habe, kam ein neuer Dozent, ein älterer Mann, hat über Religionsgeschichte gelehrt und er kam rein, hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, seine ersten Worte, Sie müssen mich lieben. Entweder als Bruder, als Freund oder als Feind. War irgendwie shocking, ne? So, hallo, was sagt er da? Aber es hatte Tiefsinn, denn so ist es. Auch wir als Gemeinde hier, wir müssen einander lieben, als Freunde, Brüder und Schwestern oder sogar als Feinde. Kann es in der Gemeinde Feinde geben? Steht hier der Zusatz und betet für die, die euch verfolgen. Man könnte auch sagen, ja, die euch Böses tun, die euch verletzen, verletzt haben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal für eine Person versucht hast zu beten, die dir sehr wehgetan hat. Ich habe das mal erlebt in der Gemeindearbeit. Da war ein Ehepaar, die haben mich wirklich tief verletzt. Und immer wenn ich für sie beten wollte, so die ersten Tage, nachdem diese Verletzung geschehen war, ich habe versucht für sie zu beten und was ist passiert? Die Gefühle sind hochgekocht. Da kamen Rachegedanken, da kam alles Mögliche in mir hoch, aber ich konnte einfach nicht für sie beten. Weißt du, ob du das schon mal erlebt hast? Also ich habe es erlebt, hätte nie gedacht, dass mir als Pastor sowas passieren könnte, wie man so schön sagt, ne? Aber es war wichtig für mich, das auch mal durchzubuchstabieren und ich habe immer wieder, weil ich nicht für sie beten konnte, ich wusste, ich soll ihnen vergeben. Das ist der Schlüssel auch. Und ich habe immer wieder im Glauben und im Gehorsam ausgesprochen, Jesus, ich vergebe ihnen in deinem Namen und lass doch mein Herz mitkommen. Und es ging ein paar Tage, weiß nicht mehr genau wie lange, dann sind diese Rachegedanken, die konnte ich dann immer mehr bei Gott abgeben. Und ich kam zur Ruhe und ich konnte dann tatsächlich auch wieder für sie beten und sie segnen. Und ich kann Gott sei Dank sagen, dass ich ihnen heute ganz frei begegnen kann. Seine Feinde zu lieben, das ist oft ein Prozess. Manchen wird es geschenkt, dass sie es von einer Minute auf die anderen tun können. Ich habe ja einen Kommilitonen gehabt, einen Studienkollegen, den Tilman Geske. Der wurde 2007 getötet mit zwei Türken, türkischen Christen zusammen. Und seine Frau, die wir auch gut kennen, die Susanne Geske, die war mal bei uns in der Gemeinde, hat berichtet, hat einen ganzen Abend mit uns verbracht und wir kamen wirklich nicht mehr aus dem Staunen heraus über diese Frau, über ihre Haltung. Und die konnte das, dass ich weiß nicht, ein paar Stunden, nachdem ihr Mann ermordet worden war, stand sie vor der Kamera und hat gesagt, ich vergebe den Müttern meines Mannes. Und das wurde in der ganzen Türkei im Fernsehen ausgestrahlt. Welch ein Zeugnis. Gott hat es ihr geschenkt. Aber oft ist es ein Prozess, dass sich die Vergebung durchsetzt, dass wir loslassen können, unsere Rachegedanken abgeben können und uns auf seine Liebe zu uns auch besinnen können. Weil es ist wirklich so, jeder von uns ist schuldig. Jeder von uns braucht Vergebung. Und wir wissen, Jesus vergibt uns, egal was es ist. Und das sollen wir unseren Brüdern und Schwestern und Mitmenschen und Feinden zugestehen, auch ihnen vergeben. Und ich glaube einfach, wenn wir uns in solchen Situationen an Gott hängen, dann kann sogar die Feindesliebe in uns wachsen. Wir können vergeben und wir können beten und unsere Feinde segnen und hoffen, dass dadurch etwas auch in ihrem Leben geschieht. Jesus fordert uns nicht nur zur Feindesliebe auf, sondern er hat sie selbst praktiziert, indem er am Kreuz hängend für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin immer wieder beschämt, wenn ich Geschichten von verfolgten Christen höre, wie sie trotz schlimmer Verfolgung ihren Feinden vergeben und für sie beten. Und ich möchte euch eine Geschichte aus Jordanien erzählen, gekürzt. Sie handelt von Nori. Und Nori wurde in ihrem vierten Lebensjahr zum ersten Mal von ihrem Vater sexuell missbraucht. Dieser war ein angesehener muslimischer Geistlicher. Und seit diesem Zeitpunkt war sie dämonisch belastet. Und das hat sich darin geäußert, dass sie Stimmen hörte und dass sie in regelmäßigen Abständen sogenannte Anfälle bekam. Aus ihr sprach dann eine Männerstimme, die ihre Eltern beleidigte und beschimpfte. Sie warf mit allen möglichen Gegenständen nach ihnen und sie war nicht zu bändigen, sie war auch stark wie ein Mann, sogar als kleines Kind. Das ging eine Weile, Gott sei Dank nur ein paar Momente, und dann war sie wieder normal. Und wie wir uns vorstellen können, hat die ganze Familie und natürlich auch sie selber sehr unter diesem Zustand gelitten, weil sie wusste nie, wann kommt der nächste Anfall. Sie wurde älter, sie hat Krankenschwesterausbildung gemacht und hat dann auf einer Krebsstation gearbeitet. Und sie hatte zunehmend den Eindruck, dass vor allem die Patienten starben, um die sie sich kümmerte. Und sie wusste, das hatte was mit den Dämonen in ihr zu tun. Weil sie immer sehr finster dreinsah, sprach sie mal einen Arzt an, der sie eigentlich sehr schätzte, und fragte: Sag mal, wieso schaust du immer so finster drein? Und sie hat sich ihm einfach anvertraut, hat erzählt, was alles in ihrem Leben geschehen ist, hat ihn von diesen Anfällen erzählt. Und zu ihrer großen Überraschung hat dieser muslimische Arzt ihr geraten, bei einer christlichen Kirche Hilfe zu suchen. Und ihr wisst vielleicht, in Jordanien, da gibt es ja auch traditionelle Kirchen. Und da gab es auch in der Stadt, wo sie war, ein christliches Viertel. Und da ist sie hingegangen, ist zu einer Kirche gegangen, hat dort geklingelt. Und dann kam ein Priester raus und hat sie ihr Anliegen erzählt. Und er hat gesagt: Nein, ich kann dir nicht helfen, das ist zu gefährlich. Bei der zweiten Kirche genau dasselbe. Und sie war total frustriert, hat sich wieder auf den Heimweg gemacht. Da wurde sie von einem Ehepaar angesprochen. Denen ist aufgefallen, da ist eine muslimische Frau im christlichen Viertel. Wahrscheinlich hat sie Kopftuch aufgehabt. Und das waren Pastorenehepaar von der Baptistengemeinde. Und denen hat sie sich anvertraut. Die haben ihr das Evangelium erklärt. Sie hat Jesus angenommen und sie haben für sie gebetet und sie wurde befreit von den Dämonen. Und sie kam heim und es war unglaublich, aber in dem Moment, wo sie Jesus angenommen hat und von den Dämonen befreit wurde, ist ihr Vater gestorben. Und es war zwar ein Schlag für sie und natürlich vor allem für die Mutter, aber sie war so voller Freude über das neue Leben. Sie wusste, es wird nie mehr, werde ich einen Anfall haben. Und sie hat so richtig Jesus gesucht und hat in einem Monat die ganze Bibel durchgelesen. Könnt ihr gerne mal nachmachen. Hat Bibelverse auswendig gelernt und hat keine Bibelstunde in dieser Baptistengemeinde versäumt. Und weil sie so voller Freude war über dieses neue Leben, hat sie bald auch ihrer Mutter, die ja sehr in Trauer war, von ihrem Glauben erzählt. Und die Antwort der Mutter war, dass sie der Tochter die Faust ins Gesicht geschlagen hat und ihr angedroht hat, der Verwandtschaft davon zu erzählen, dass sie zum Christentum konvertiert ist. Und das hätte ihren Tod bedeuten können, weil gerade Jordanien ist sehr bekannt für die Ehrenmorde. Ehrenmord heißt auf Deutsch die Schande, den Skandal abwälzen. Also auf Arabisch die Schande, den Skandal abwälzen. Also weil sie hatte Schande über die Familie gebracht, indem sie den Islam verlassen hat. Und deswegen wäre sie umgebracht worden. Aber das hat die Mutter nicht gemacht, Gott sei Dank. Sie hat niemand was davon erzählt, dass ihre Tochter jetzt an Jesus glaubt. Aber immer wenn Nori von der Arbeit nach Hause kam, wurde sie von ihrer Mutter beschimpft und beleidigt. Und sie hat auch aufgehört, für sie zu sorgen, die Wäsche zu machen und für sie zu kochen. Einmal hat sie das Essen sogar ins Gesicht geworfen. Und was hat Nora gemacht? Jedes Mal vergab sie ihrer Mutter und sie betete für sie. Und sie sagte immer wieder, Mutter, ich liebe dich trotzdem. Und Nora wollte unbedingt anderen Muslimen von ihren Erfahrungen mit Jesus erzählen und hat gebetet, wie kann ich das machen als Frau in diesem Land? Und Gott hat ihr den Gedanken gegeben, eine Facebook-Gruppe zu gründen und dort ihre Geschichte zu erzählen und Fragen zu beantworten zum christlichen Glauben. Und sie hat sich dort Huda genannt. Nach einem Vierteljahr hatte sie über 1000 Follower in den sozialen Medien aus der ganzen arabischen Welt. Und sie hat auf der einen Seite viele Anfeindungen erlebt, auf der anderen Seite ist sie auf großes Interesse gestoßen. Sie konnte immer wieder ihre Geschichte erzählen, Fragen beantworten und Muslime zu Jesus führen. Das Verhalten ihrer Mutter, das blieb feindselig Tag aus, Tag ein. Und so staunte sie nicht schlecht, als sich eines Abends ihre Mutter Nasrin auf Facebook bei ihr meldete. Und ihre erste Frage war, Huda, verändert Jesus die Menschen immer und füllt ihr Herz mit Liebe? Also genau das, was sie bei ihrer Tochter erlebt hat. Wir können uns vorstellen, am liebsten wäre Nori zu ihrer Mutter ins Zimmer neben angelaufen und hätte direkt mit ihr gesprochen, aber sie wusste, dass die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Und so ging der Kontakt über Wochen und dann hat auch Nasrin, die Mutter, ihr Leben Jesus anvertraut. Und Noris Laptop war nass von Freudentränen. Und nun hat sich das Verhalten der Mutter tatsächlich verändert. Und als Nori offenbarte, dass sie Huda sei, mit der sie die letzten Wochen gechattet hatte, da stand der Mutter der Mund offen. Und dann hat sie ihre Tochter gepackt, hat sie rumgewirbelt wie ein kleines Kind und hat zu ihr gesagt, oh Nori, es tut mir ja so leid, wie hässlich ich zu dir war. Ich habe dich angeschrien und beschimpft, dir das Essen an den Kopf geworfen. Ich schäme mich so. Und du hast mir mit deiner Liebe geantwortet. Du warst wie Jesus zu mir. Wie Jesus. Ich habe so gedacht, ja, das wünsche ich mir. Dass das mal Leute von mir sagen, du warst wie Jesus zu uns. Nori und Nasrin ließen sich kurze Zeit später am selben Tag taufen und haben so festgemacht, dass sie nicht länger dem Islam, sondern Jesus folgen wollen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Dieses Verhalten hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Diese Geschichte steht in dem Buch Aufbruch in die Freiheit. Das sind noch 6 andere Geschichten von Frauen aus der islamischen Welt, aus dem Nahen Osten, Syrien, die Jesus begegnet sind und denen ihr Leben Gott total verändert hat und eben auch, wie man hier sieht, Frucht gebracht hat für sein Reich. In der Feindesliebe liegt eine große Kraft, weil dieses Verhalten göttlich ist, könnte man sagen. Denn Gott geht so mit uns Menschen um. Und so steht auch in Römer 5, Vers 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Man könnte sagen, auch als wir noch seine Feinde waren. Gott möchte, dass wir es ihm gleich tun und Menschen lieben, die Sünder und unsere Feinde sind. Und wenn wir sie lieben und für sie beten, dann kann das Situationen und Menschen verändern. Ich durfte letztes Jahr über Ostern in Äthiopien sein, um dort verfolgte Christen zu besuchen. Und wir haben sehr viele erstaunliche Geschichten gehört. Und eine davon passt sehr gut zu unserem Thema. Man muss wissen, dort in, wo wir waren, wir waren in der Nähe von der Grenze zu Somalia. Und dort ist so, dass in der Stadt, da ist eigentlich keine Christenverfolgung. Aber sobald man ans Land geht, das sind alles muslimische Dörfer. Und wenn da jemand zum Glauben kommt, dann wird es sehr gefährlich. Und einmal ist passiert, dass ein Ehemann, der kommt zum Glauben an Jesus und erzählt gleich seiner Frau davon und die ist auch offen und beide fangen an, Jesus nachzufolgen. Und seine Frau ist sehr eifrig, in kurzer Zeit hat sie 7 andere Frauen für Jesus gewonnen und macht mit ihnen eine Jüngerschaftsgruppe. Eines Tages geht die Frau aufs Feld und da kommt ein Onkel ihres Mannes, dem das gar nicht gefallen hat, war ein fanatischer Muslim. Und er kommt mit seiner Machete und schlägt auf sie ein und verletzt sie am Kopf. Sie liegt da, wird Gott sei Dank relativ schnell gefunden, kommt ins Krankenhaus und man kann ihr tatsächlich helfen. Und der Onkel ihres Mannes kommt dafür ins Gefängnis. Als die Frau aus dem Krankenhaus nach Wochen entlassen wird, gehen sie ins Gefängnis, nehmen etwas Geld mit und etwas Lebensmittel und bringen das dem Onkel des Mannes und sagen, wir haben dir vergeben und wir möchten versöhnt mit dir leben. Und dann haben sie noch einen oben drauf gesetzt. In der Zeit, wo der Onkel im Gefängnis war, haben sie der Familie geholfen in der Landwirtschaft. Und als der Onkel entlassen wurde aus dem Gefängnis, standen sie wieder da, haben das gleich gesagt. Und als der heimkam und auch das mitbekommen hat, dass sie sogar seine Familie unterstützt haben, ist er wie zusammengebrochen, ist zu ihnen gegangen und hat gesagt, ich will auch Jesus nachfolgen. Also wir merken, es kann viel geschehen, wenn wir das Wort ernst nehmen und unsere Feinde lieben und für sie beten. Genauso wie Nori oder dieses Ehepaar in Äthiopien es getan haben, lasst sie uns zum Vorbild nehmen. In unserem Andachtsbuch mit Jesus im Feuerofen, das ist von verfolgten Christen geschrieben worden und oft erzählen sie einfach ihre Geschichte oder sie erzählen von Erfahrungen, die sie mit Bibelversen gemacht haben. Und da steht am 8. Januar, also ziemlich weit vorne, ein Beitrag von Irina Radushinskaya, die war 7 Jahre in einem russischen Arbeitslager. Und sie schreibt, viele Anweisungen Christi scheinen kaum umsetzbar. Wollen wir aber dem Herrn nachfolgen, gibt es keinen anderen Weg, als uns zu bemühen. Mehr als einmal erfuhr ich das in den Gefängnissen des KGB, des russischen Geheimdienstes. Die Antwort der Welt auf Misshandlungen ist Hass. Und stündlich wuchsen die Gründe, den KGB zu hassen. Doch ich merkte bald, dass ich innerlich aufgefressen wurde, wenn ich auch hasste, so wie die anderen Gefängnisinsassen. Ich sah Gefängnisgenossen, die so mit Hass erfüllt waren, dass sie den Verstand und die Persönlichkeit verloren. Und das war das Ziel des KGB. Wie sollen wir als Christen diese Gefühle kontrollieren? Jesus befahl uns, Hass durch Liebe zu vertreiben. Das ist nicht leicht. Dieser Befehl scheint unmöglich zu sein, aber es gibt keinen anderen Weg, als ihn zu befolgen. Betet für die, die euch verfolgen und misshandeln. Ein solches Gebet mag vielleicht sie nicht retten, diese Garantie haben wir ja nicht, aber auf alle Fälle rettet es uns. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, als ich das gelesen habe. Wenn wir unsere Feinde lieben, für sie beten, ihnen vergeben, dann retten wir uns selbst. Warum? Weil wir dann nicht vom Hass innerlich aufgefressen werden können und bitter werden oder Schlimmeres. Davor möchte Jesus uns bewahren. Weil es nicht leicht ist, das wissen wir alle, Menschen, die einem Schlimmes angetan haben oder sogar noch antun, zu vergeben und Hass mit Liebe zu begegnen, brauchen unsere verfolgten Geschwister in besonderer Weise unser Gebet. Wir sind ja jetzt oben dort bekannt, dass wir diesen Weltverfolgungsindex jedes Jahr neu veröffentlichen. Und das sind ja die Länder drauf, wo die Verfolgung am schlimmsten ist. Also die Roten, das sind 13 an der Zahl. Da ist die Verfolgung extrem. In 44 ist es sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Also die Orangen, das sind die mit der sehr hohen Verfolgung und dann noch die mit hoher Verfolgung. Kann man vielleicht die nächste Folie gerade zeigen. Genau das sind die Zahlen nochmal. Insgesamt leben in diesen 78 Ländern mit einer hohen bis extremen Verfolgung ungefähr 365 Millionen Christen. Das ist fast 4-mal die Bevölkerung von Deutschland, also eine wirklich hohe Zahl. Und dann kommen ja noch die anderen dazu, die leichter verfolgt werden. Was ganz krass zugenommen hat innerhalb von einem Jahr, ist die Gewalt gegen Christen und Kirchen. Das Einzige, was weniger ist, Gott sei Dank, ist die Zahl der getöteten Christen. Da waren es 4.998 und ein Jahr vorher ca. 5.700. Vielleicht wundert ihr euch über die 4.998, warum so eine genaue Zahl? Das hat damit zu tun, dass wir die Zahlen, die uns genannt werden, ganz ernst nehmen. Ja, wenn es jemand meldet aus Indien, da wurden jetzt 5 Christen getötet, aus Nigeria, da wurden 30 Christen getötet, dann nehmen wir das wirklich ganz ernst und addieren zusammen. Und so können wir als Open Doors sagen, es waren auf jeden Fall 4.998. Wahrscheinlich noch viele mehr, weil wahrscheinlich alle gemeldet wurden. Aber keiner kann uns sagen, ihr frisiert die Zahlen. Wir können sagen, nein, es waren genau so viele, auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr. Und das ist bei allen anderen Zahlen genau das Gleiche. Physische Gewalt oder Todesdrohungen gegen Christen waren jetzt 42.000, im Vorjahr 29.000. Angriffe auf Kirchen und ihre Einrichtungen haben stark zugenommen, haben sich versiebenfacht innerhalb von einem Jahr. Angriffe auf Häuser von Christen stiegen gegenüber Vorjahr um das Vierfache. Und 273.716 Christen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Im Vorjahr waren es 124.310. Ihr fragt euch vielleicht, ja, wo ist denn das? In Indien, da werden wir nachher noch mehr davon hören, ist es wirklich ganz stark im Moment, aber auch in Ländern wie Laos, Vietnam und wie Subsahara Afrika, wo einfach Dörfer überfallen werden und unsere Geschwister fliehen müssen. Wir haben da ein Sonderheft, das heißt Gesichter der Verfolgung. Das liegt auf unserem Büchertisch aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Und da kann man auch auf der Rückseite nachlesen, wieso diese ganzen Zahlen zustande kommen und wie wir da überhaupt diesen Index erstellen. Auch auf unserer Homepage kriegt man noch mehr Informationen unter Weltverfolgungsindex. Wir haben auch hier im Büchertisch einige Bücher aus verschiedenen Ländern, wenn ihr da euch umschauen wollt, aus China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan und eben vielen islamischen Ländern, weil dort Gott Großes tut, schon seit Jahren. Deswegen gibt es die meisten Bücher aus den islamischen Ländern. Und auch unser neuestes Buch, das heißt Wie ein Schaf unter Wölfen. Das ist erzählt von einem Afghanen, der durch einen christlichen Arzt zum Glauben an Jesus kommt, Erweckung erlebt in seinem Umfeld, dann aber im Gefängnis landet und im Gefängnis unter schwersten Umständen Zeuge für Jesus ist, sodass sogar im Gefängnis Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Also eine ganz interessante Geschichte, aber nicht nur interessant, die geht unter die Haut, ist nicht ganz einfache Kost, aber man merkt, wie Gott unter den schwierigsten Umständen sein Reich baut, auch in Afghanistan. Und dafür, wenn man das liest, wird man nur dankbar und staunt über Gottes Größe. Die meisten unserer 365 Millionen verfolgten Geschwister sind herausgefordert, ihren Feinden zu vergeben und sie zu lieben, weil diese ihr Eigentum zerstört, sie verleumdet, ins Gefängnis gebracht, an Angehörigen entführt oder sogar getötet haben, sie körperlich misshandelt haben und so weiter. Und weil dies nicht leicht ist, brauchen sie unsere Gebetsunterstützung. Genauso wie wir dankbar sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind, vielleicht auch ringen darum, zu vergeben und Feinde zu lieben, für sie zu beten, dann sind wir auch froh, wenn andere uns im Gebet unterstützen. Und eben, wir haben es vorhin schon von Marita gehört, es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, als Open Doors zu informieren und eben um Unterstützung für unsere verfolgten Geschwister zu bitten. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das über unsere Werte informiert. Einfach, was ist uns als Open Doors wichtig? Und das möchte ich euch mal zeigen, damit ihr das mal so klar vor Augen geführt bekommt. Ja, wer das Ganze noch schriftlich haben möchte, wir haben von unserem letzten Jahresbericht noch einige Exemplare auf dem Büchertisch liegen, die kann man auch kostenlos mitnehmen und dann kann man auch gewisse Zahlen sehen, wie das so aussieht, unsere Unterstützung. Aber wir haben im Video gehört, die erste und dringendste Bitte unserer verfolgten Geschwister war ja sehr eindrücklich, please pray for us, bitte betet für uns. Oft sagen sie, betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Denn oft gibt es Anreize, den christlichen Glauben zu verlassen und in die alte Religion zurückzukehren. Wir werden das nachher noch von Indien hören. Und deswegen ist es ihr Anliegen, wir möchten standhaft bleiben, wir möchten bei Jesus bleiben. auch wenn es ganz hart kommt, auch wenn wir vielleicht unser Leben verlieren deswegen. Und wichtig ist die Frage an uns, wollen wir dieser Bitte nachkommen? Und weil wir diese Bitte immer wieder hören, ich habe sie auch immer gehört in den Ländern, wo ich schon sein durfte, und deswegen geben wir dieses Magazin heraus, das ihr hoffentlich bei euch auf dem Platz liegen gehabt habt. Da sind immer Informationen drin. Diesen Monat geht es um Bangladesch, das ist ein Land, wo ich auch schon sein durfte. Und das Wichtigste aber neben den Informationen ist eben dieser Gebetskalender in der Mitte, den man gut herausbrennen kann. Und das Besondere an diesem Gebetskalender ist eben, dass es da für jeden Tag nur ein einziges Anliegen gibt, sodass das eigentlich jeder schaffen kann, für unsere verfolgten Geschwister Tag für Tag zu beten. Und es ist immer mit einem Land überschrieben, aber uns ist wichtig, dass man nicht nur so allgemein betet. Ein Referent hat mal gesagt, die sogenannten Aldi-Gebete, also all die verfolgten Christen, aber dass man auch konkret beten kann. Und das ist ja auch für uns wichtig, dass wir ganz konkrete Geschichten hören. Und so ist es meistens eigentlich so, dass es um konkrete Personen geht, vielleicht ein Pastor, vielleicht eine Gemeinde, eine Familie. Und heute ist es Anliegen aus Kolumbien. Und da steht, Samuel ist Pastor in der Region Uraba, die von kriminellen Gruppen beherrscht wird. Diese Gruppen töteten seinen Vorgänger. Also das wäre jetzt, als wäre Thomas, sein Vorgänger, getötet worden. Auch Samuels Vater, der ebenfalls Pastor war, wurde von Kriminellen ermordet. Also schon erstaunlich, oder? Dass jemand, der das erlebt hat, trotzdem Pastor wird. Beten wir um Schutz für Samuel und andere christliche Leiter in Regionen, in denen das organisierte Verbrechen das Sagen hat. Das ist in Kolumbien so, das ist in Mexiko so und noch in einem Land, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber in Südamerika, wissen wir ja alle, da gibt es diese Guerillas, da gibt es diese kriminellen Gruppen, die Drogenkartelle, und da werden oft Pastoren sehr bedroht, und ich möchte jetzt gerade auch für diesen Samuel beten. Jesus, wir danken dir für den Samuel, dass er diesen Mut hatte, obwohl sein Vater, obwohl sein Vorgänger getötet wurden, dass er trotzdem Pastor wurde. Und wir beten, Vater, um einen ganz, ganz besonderen Schutz für ihn und die anderen Pastoren in Kolumbien, in Mexiko. Jesus, stell deine Engel schützend um sie. Bewahr du ihr Leben. Wenn es sein muss, ganz übernatürlich, schick deine Engel aus und verhindere, dass sie umgebracht werden. Und wir segnen sie, dass sie einen guten Dienst tun, dir zur Ehre, Jesus. Dass sie sich nicht entmutigen lassen, dass sie nicht von Ängsten getrieben sind, sondern dass sie ihr Vertrauen immer wieder ganz neu auf dich setzen können, Jesus. Amen. Es braucht nicht viel Zeit, um für so ein Anliegen zu beten. Und ich möchte euch ermutigen, klingt euch ein, nehmt diesen Gebetskalender, und ihr könnt ja das Magazin, das ihr jetzt bekommen habt, könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, auch den Kugelschreiber. Wer es schon hat, lasst es einfach liegen, wir sammeln es wieder ein. Den Kugelschreiber dürft ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn einige heute sagen würden, jawohl, ich will das machen. Vielleicht den Gebetskalender in die Bibel legen, und wenn ich in der Bibel lese, dann auch für verfolgte Christen beten. Oder manche haben es auch am Esstisch liegen, und bei einer Mahlzeit beten sie dann für unsere verfolgten Geschwister alleine, zu zweit oder als ganze Familie. Wer das Gebetsmagazin regelmäßig kostenlos erhalten möchte, kann einfach diese Karte hinten abnehmen, ausfüllen, und auf dem Büchertisch gibt es eine Box, da kann man sie einwerfen. Oder man kann auch den QR-Code einscannen, der jetzt zu sehen ist. Dann bekommt man auch das gedruckte Magazin zugeschickt. Wir haben es nicht online oder digital, sondern nur als gedrucktes Magazin. Den QR-Code gibt es auch noch am Büchertisch, wenn man lieber eintippt, als eine Karte ausfüllt. Würde mich sehr freuen, wenn viele von euch in Zukunft regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister beten würden, am liebsten alle. Und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun, die treu sind im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, dass wir so eine Erweckung haben weltweit, gerade in den islamischen Ländern. Das hat viel damit zu tun, dass wir beten und ihnen den Rücken stärken und so sie so standhaft bleiben. Es gibt immer wieder Geschichten, wo Einzelne sehr angefochten sind von der einzelnen Familie. Das ist fast bei einer so, ob sie aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus oder aus dem Islam sich bekehren, ist oft die Verfolgung durch die eigene Familie sehr stark. Und wenn die durchhalten, dann kommt oft die ganze Familie mit der Zeit zum Glauben. Da gibt es viele Geschichten. Und darum ist es so wichtig, dass wir für sie beten. Und wer einen Impuls braucht für sein Gebetsleben, Bruder Andrew hat ein Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten, das ich sehr empfehlen kann. Er war ein Mann des Glaubens, des Gebets und kann da wichtige Impulse weitergeben. Jetzt zum Schluss noch Indien. Wir wollen das Land näher betrachten. Und zwar hat es einen speziellen Grund, dass wir Indien gewählt haben. Das sind nämlich gerade Wahlen. Indien ist ja zahlenmäßig die größte Demokratie der Welt. Ich glaube, es sind 1,4 Milliarden Einwohner. Aber eben seit einiger Zeit, seit 2014, regiert die BJP. Das ist eine national-hinduistische Partei. Der Premierminister heißt Modi. Wurden 2019 wiedergewählt. Und es ist einfach so, dass seitdem diktatorische Tendenzen zu erkennen sind und die Propaganda gegen fremde Religionen wie den Islam und auch den christlichen Glauben hat in dieser Zeit stark zugenommen. Also die geht sogar von der BJP, geht solche Propaganda aus und sie wehren Extremisten nicht, sondern befeuern sie eigentlich durch das, was sie politisch auch von sich geben. So befindet sich Indien mit 83 von 100 möglichen Punkten auf Platz 11 des Weltverfolgungsindex, zählt also zu den Ländern mit einer extremen Verfolgung. Es gibt ca. 5% Christen in Indien. Das hört sich nach wenig an. Wer weiß, wie viele Einwohner Deutschland hat? 83 Millionen ungefähr, 83, 84 Millionen. 5% Christen in Indien bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden bedeuten 71.000 Christen. Stimmt es? 71 Millionen, gell? Denk gerade, stimmt doch nicht. 71 Millionen Christen, klar. Also eine wirklich hohe Zahl, fast die Bevölkerungszahl von Deutschland. Hindus sind es 71,8% und Muslime sind es 14,9%. Also Muslime sind fast dreimal so viel wie Christen. Christen, Muslime, andere religiöse Minderheiten, es gibt auch noch so ethnische Religionen, werden von Hindu-Extremisten gleichermaßen verfolgt. Die Verfolgungssituation ist lokal unterschiedlich. Man kann sagen, grundsätzlich ist es im Norden schlimmer als im Süden. Es gibt in den nördlichen Bundesstaaten, auch in 10 Staaten, ein sogenanntes Anti-Bekehrungsgesetz. Das heißt, wenn jemand versucht, einen Hindu, nicht umgekehrt, aber wenn jemand versucht, einen Hindu zum Glauben zu bringen zu einer anderen Religion, dann ist das unter Strafe. Und dann kann man dafür ins Gefängnis kommen oder auch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt werden. Jetzt ein Video zu der Situation in Indien. Die Wahlen sind gestern zu Ende gegangen, am 1. Juni, und die Auszählung, also das Ergebnis, soll am 4. Juni verkündet werden, und wir können nur hoffen und beten, dass das wirklich auch mit rechten Dingen zugeht, die ganze Auszählung, dass die BJP nicht mehr stärkste Kraft wird. Das wäre ein Wunder, denn alles deutet eigentlich darauf hin, dass es wieder werden. Im Bundesstaat Karnataka, da war eine Wahl und da wurde die BJP abgewählt als stärkste Kraft. Da ist jetzt die Opposition die stärkste Kraft. Und sie haben dort das Anti-Bekehrungsgesetz abgeschafft. Also da sieht man, da kann sich was tun, wenn sich politisch auch etwas ändert. Darum macht es Sinn, auch dafür zu beten. Und wie befürchtet, haben die Übergriffe auf Christen während der Wahlen tatsächlich zugenommen. Christen sollen eingeschüchtert werden und sollen auch vom Wählen abgehalten werden. Das Ziel der Hindu-Extremisten ist, alle Inder sollen Hindus sein. Und so führen sie sogenannte Heimkehrkampagnen durch, vor allem unter Konvertiten, zum Beispiel die Dalits, die genannt wurden, sind ja Millionen zum Glauben an Jesus gekommen. Wenn man sich vorstellt, die sind ja rechtlos, das sind die Ärmsten, die dürfen nur die niedrigsten Arbeiten verrichten vom Kastensystem her. Und denen wurde, wenn die das Evangelium gehört haben, hey, du bist geliebt, da ist jemand für dich am Kreuz gestorben, du bist wertvoll, dann haben sich da viele bekehrt. Kann man ja gut nachvollziehen. Aber diese Hindu-Extremisten, Die gehen vor mit Drohungen, sie sagen, wenn du nicht zum Hinduismus zurückkehrst, dann wirst du schon sehen. Wenn Leute festbleiben, dann kommen Prügel und Schikane. Also es ist wirklich so, dass viele mit Metallstangen angegriffen werden. Also viele landen wirklich im Krankenhaus, schwerst verletzt. In Dörfern werden Christen dann oft aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen oder dürfen den Dorfbrunnen nicht mehr benutzen. Und natürlich werden Christen auch um ihres Glaubens willen ermordet, wie wir vorhin auch gehört haben. Also die Versuchung unserer Geschwister ist groß, wieder zum Hinduismus zurückzukehren, damit sie nicht mehr verfolgt werden. Hier ein paar konkrete Beispiele für Übergriffe, die jetzt 2-3 Wochen alt sind. Von einem Pastor Ravi, er wurde zusammen mit einigen anderen Christen aus Zentralindien von religiösen Extremisten brutal angegriffen. Und die Angreifer haben ihn beschuldigt, Menschen bekehrt zu haben, also vom Hinduismus weg zum Christentum. Deswegen wurde er von der Polizei verhaftet und auch noch andere Christen. Sie wurden nach einem Monat gegen Kaution freigelassen. Aber kurze Zeit später haben sich extremistische Hindus in Ravis Dorf versammelt und verlangt, von den Christen ihren Glauben aufzugeben. Andernfalls würden sie geächtet und man würde ihnen den Zugang zu Wasser und Strom abschneiden. Dem Nachrichtenportal EDV Bharat zufolge setzten die Extremisten die Christen in dem Dorf so lange unter Druck, bis sich 152 von ihnen zum Hinduismus bekannten. Also 152 wurden schwach und sind zum Hinduismus zurückgekehrt. Viele haben jedoch, die Mehrheit, hat an Jesus festgehalten. Einige haben sich aus Angst zurückgezogen, andere haben das Dorf verlassen und sind mit ihren Familien in benachbarte Orte gezogen, um dem Druck zu entgehen. Ein Partner von Open Doors sagt, also ein Partner von uns, in jedem Dorf werden Extremisten wenn der Hindutva-Ideologie indoktriniert und für die Durchführung von Bekehrungen ausgebildet. Wir versuchen, die christliche Gemeinschaft mit Programmen und Schulungen zur Vorbereitung auf die Verfolgung zu erreichen. Die Kirche braucht weiterhin unser Gebet und unsere Unterstützung, um in schwierigen und herausfordernden Zeiten standhaft zu bleiben. Im Bundesstaat Punjab wurde Pastor Ramandeep und sein Bruder Amandeep wegen ihres Glaubens und ihres Dienstes von Sikh-Extremisten angegriffen. Sikh ist ja auch dazu eine Gruppe. Ramandeep arbeitet seit 13 Jahren in diesem Ort. Seit 6 Monaten wird er von Extremisten bedroht und aufgefordert, seine Gemeindearbeit einzustellen. Amandeep, sein Bruder, wurde im vergangenen Monat auf dem Weg zu seiner Arbeit von 5 bis 6 Extremisten zur Rede gestellt und mit Schwertern und Messern angegriffen. Ramandeep, sein Bruder, hörte den Aufruhr, stürzte herbei, um seinem Bruder zu helfen. Dabei erlitten beide so schwere Verletzungen an den Händen, dass einige ihrer Finger fast abgetrennt wurden. Eine Pastorin von Open Doors sagt, jeden Tag werden Vorfälle gemeldet. Christen werden in ganz Indien verfolgt. Es gibt keinen einzigen Staat, der für sie sicher ist, jetzt durch diese Zeit der Wahlen. Pastoren und andere Gläubige werden angegriffen, bedroht und unter falschen Anschuldigungen verhaftet, während Kirchen und christliche Einrichtungen angegriffen oder zur Schließung gezwungen werden. Der Hass und die Diskriminierung gegen die christliche Gemeinschaft sind ungebrochen. Die Regierung schaut tatenlos zu bzw. unterstützt die Verfolgung durch Propaganda gegen alles, was nicht hinduistisch ist. Ich habe gerade gelesen, am Freitag kam eine Meldung, es ist ein Pastor eines Morgens aufgestanden, also ein ganz normaler Pastor wie Thomas hier, aufgestanden, schlägt, nimmt die Tageszeitung und auf der Tageszeitung, auf der Titelseite, ist ein Riesenfoto von ihm und es steht, dass er Hindus zwangsbekehren würde. Ich vermute, er hat sich gar nicht mehr auf die Straße getraut. Und das war jedenfalls lebensgefährlich, wenn er sich auf die Straße gewagt hat. Also solche Dinge passieren dort. Und was die Hindu-Extremisten so aufbringt, ist eben, dass Gott in den vergangenen Jahren in Indien massiv gewirkt hat. Eben die Dalits, ein Beispiel. Aber überall im ganzen Land, auch im Norden, wo es sehr hinduistisch ist, sind viele Hindus zum Glauben an Jesus gekommen. Und das Interessante ist, in der islamischen Welt, da wissen wir, Jesus begegnet vielen Muslimen in Träumen. und Visionen. In Indien werden ganz viele geheilt. Das ist Gottes Art, dort zu wirken. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das für Tausende, wirklich für Tausende andere Beispiele in Indien steht. Die Mutter von Aman war schwer krank und die Ärzte haben sie aufgegeben. Und durch Gebete im Namen Jesu wurde die Mutter gesund und durch dieses Ereignis kam die ganze Familie zum Glauben an Jesus. Und die waren so ermutigt und so on fire for Jesus, könnte man sagen, dass sie das Evangelium mutig in ihrem ganzen Dorf verkündigt haben, mit dem Ergebnis, dass auch andere anfingen, Jesus zu folgen. Und das hat natürlich nicht allen gefallen. Und was macht man in Indien? Man beschuldigt sie, dass sie die Menschen gewaltsam bekehren würden. Das ist immer so ein Schlagwort, gewaltsam. Oder dass man Geld gibt, dass man sie überredet. Und ein reicher Gutsbesitzer und die Dorfältesten sind dann zusammengekommen und haben beschlossen, dass die Familie das Dorf verlassen muss, damit wieder Ruhe einkehrt. Und als Aman und seine Familie das gesagt bekommen, dass sie, oder in der Termin gesetzt, dann bis dann müsst ihr weg sein, haben sie die ganze Nacht im Gebet verbracht und haben Gott angefleht, er soll doch etwas tun, dass sie bleiben können und weiter die Gemeinde dort bauen können. Es vergingen nur wenige Tage, dann ist etwas sehr Bedeutsames passiert. Ein Mädchen aus der Familie des Gutsbesitzers konnte kaum noch atmen und war schon bewusstlos geworden. Und sie hatten sehr Angst, dass sie nicht mehr aufwachen würde. Der Dorfarzt, den man herbeirief, der konnte nicht helfen. Und es waren ein paar Christen unter den Angestellten von dem Gutsbesitzer und die haben dem Gutsbesitzer gesagt, hol doch Aman und seinen Vater, dass sie für das Mädchen beten. Und in seiner Not hat der Gutsbesitzer das tatsächlich gemacht. Aman und sein Vater kamen. Und das muss man sich vorstellen, das hat sich rumgesprochen. Also der Gutsbesitzer hatte ja schon mal viele Leute und dann kam mit der Zeit das ganze Dorf angelaufen. Stell dir mal vor, du sollst für ein krankes Mädchen beten und das ganze Dorf schaut zu. Toll, ne? Was haben sie gemacht? Was würdet ihr tun? Was würdest du tun? Lobpreis, oder? Sie haben Lobpreis gemacht, tatsächlich. Halbe Stunde haben sie einfach Gott angebetet. Das ist echt super Sache, sage ich euch. Weil man braucht ja Glauben. Und Lobpreis, Gott anbeten, stärkt unseren Glauben. Habe ich auch mal so erlebt, als ich noch in der Drogenarbeit war. Und tatsächlich, nach einer halben Stunde ungefähr, nehmen sie allen Mut zusammen und beten für das Mädchen. Und das Mädchen wacht auf, öffnet die Augen, fängt an zu weinen, nach seiner Mutter zu verlangen und alle wissen, da ist ein Wunder geschehen. Und in wenigen Tagen ist das Mädchen ganz gesund. Und das Schöne war, in diesem Moment ist die Stimmung gegen die Familie ist gekippt und auch der Gutsbesitzer hat sich dafür eingesetzt, dass sie in dem Dorf bleiben konnten und so konnten sie weiter einfach Gemeinde Gottes in diesem Dorf bauen. Wenigstens die kommende Zeit, ich weiß nicht, wie lange das möglich war, das wurde nicht mehr berichtet. Aber eine Geschichte von vielen, wie Gott dort wirkt. Eine ganze Familie kommt zum Glauben, weil eine Person geheilt wird. Nachlesen könnt ihr solche Sachen auch in unseren Sonderheften. Wir haben eins, das heißt, trotz Hetze und Gewalt, könnt ihr gerne am Büchertisch mitnehmen oder auch das Monatsmagazin von April. Auf dem Weg in den Hindu-Staat, Fragezeichen, könnt ihr auch gerne mitnehmen, um mehr Informationen noch über Indien zu erhalten. Und wir haben auch ein Buch von Menschen verstoßen, bei Jesus geborgen. Das ist, finde ich, ein super Titel, denn das ist genau das, was unsere verfolgten Geschwister in Indien erleben. Sie werden von Menschen verstoßen, sind aber bei Jesus geborgen. Und so lasst uns jetzt zusammenstehen für unsere Geschwister in Indien. Und hier sind die Anliegen. Einmal Dank, dass Gott mächtig wirkt in Indien, vor allem durch Heilungen. Und wir können beten, dass die Erweckung weitergeht, trotz aller Verfolgung und sich Jesus weiterhin durch Heilungen verherrlicht, Menschen zu sich zieht. Wir können beten um Trost und Heilung für alle, die bei Angriffen verletzt oder traumatisiert wurden, dass die Christen weiterhin mutig Jesus nachfolgen und ihren Glauben an Jesus nicht verleugnen. Oder auch wir können beten, dass solche, die verleugnet haben, wie diese 152, dass sie wieder zurückkehren, so wie Petrus auch umkehren konnte, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Dass Gott auch mächtig unter den Hindu-Extremisten wirkt und viele umkehren und zu Jesus finden und natürlich um ein gutes Wahlergebnis. Ich habe gedacht, lass uns so machen, dass wir in kleinen Gruppen zusammenstehen, das ist immer am effektivsten, können am meisten beten, so es leicht zu dritt, zu viert, zu fünft zusammentut, betet, die Anliegen sind da und ich werde dann die gemeinsame Zeit abschließen.